Kunst und Weltanschauung. Den weitaus meisten Menschen sind die Werke der bildenden Kunst, wenn nicht reine Schmuckobjekte, so doch nur Abbildungen, Schilderungen, Darstellungen irgendeines Geschehnisses, einer landschaftlichen Szenerie, einer Gestalt eines Menschen oder auch anderer Lebewesen, mitunter wie beim Stilleben auch der leblosen Dinge. Spricht man daher von Kunst und Weltanschauung, so setzt man sich leicht dem Missverständnis aus, als rede man von dem möglichen Darstellungsinhalt eines Kunstwerkes. Nun kann gewiss auch der dargestellte Gegenstand im weitesten Sinne einer Weltanschauung Ausdruck geben, wobei man nur an die religiöse Kunst aller Zeiten zu erinnern braucht, allein nicht dieser durch den Darstellungsgegenstand erkennbare Ausdruck einer Weltanschauung ist hier gemeint, sondern die Weltanschauung, die sich in der Auffassungs- und Darstellungsart eines jeden Künstlers verrät, ganz gleich welchen Gegenstand der Außenwelt oder seiner Fantasie er durch sein Bildwerk vor Augen stellt. Ich gehe sogar noch weiter, indem ich ausdrücklich betone, dass ein Bildwerk selbst auf jede noch so vage Anlehnung an Gegenständliches verzichten, dass es eine reine Symphonie der Farben oder der Formen sein kann und dennoch dann erst recht eine ausgeprägte Weltanschauung zum Ausdruck bringt. Wer die majestätisch feierlichen Grabmale und die wie aus Schöpfungskräften kristallisierten Brunnen des viel zu früh verstorbenen Schweizer Bildhauers Hermann Obrist kennt, wird mich ohne weiteres verstehen. Aber auch wenn ein Künstler in der Wahl seiner Motive sich als Diener einer bestimmten Weltanschauung zeigt, ist es noch lange nicht ausgemacht, dass diese Weltanschauung auch wirklich die seine ist und über alles Gegenständliche hinaus verrät er sich dem Kundigen durch sein Werk als solches. Gar viele Maler haben, seit Giotto seine Fresken in der Arena zu Padua schuf, die Motive der christlichen Heilsgeschichte und mancher heiligen Legende behandelt, obwohl ihre wahre Weltanschauung recht wenig mit dem Dargestellten harmonierte. Ihre Darstellungsobjekte sind christlich, ihre Linie und Farbe ist Heidentum und Freigeisterei. Bei Giotto aber ist jede Linie Ausdruck reinster Religiosität, jeder Pinselstrich ein Gebet eines gläubigen Herzens. Es sind Imponderabilien, die so zu Verrätern der wahren Geistesart eines Künstlers werden, die uns sagen, ob er ein seichter, hohler, äußerlicher Könner oder ein wirklicher, begabter des Herzens ist, ob er nur darstellt, was seine Zeit ihm als Motiv übergibt, oder ob er wahrhaft innerlich Erfülltes aus den Tiefen seiner Seele holt und sichtbar macht. In heutiger Zeit ist es sehr beliebt geworden, wieder die Episoden des Alten und Neuen Testamentes als Vorwurf zu künstlerischen Werken zu wählen. Aber die Künstler, die hier nun bald eine Verkündigung, bald Isaaks Opferung malen, ahnen es kaum, wie sehr man ihren Werken jene müde Skepsis anmerkt, die im Grunde längst den Glauben an sich selbst verloren hat. Sie sehen nicht, was Rembrandts inbrünstig erfüllte Geisteswelt von der ihren trennt. Und ewig unzufrieden suchen sie ein unbestimmtes Ziel, erwarten Schöpfungsschauer, wie sie alle Großen kannten, ohne sich bewusst zu sein, dass allen Könnens spottend Großes nur aus einem großen Geiste keimen kann. Jeder will mehr sein, als er ist, und verlässt so, vom Ehrgeiz gejagt, den sicheren Platz, den ihm die Natur vorbehielt, um dann wie ein Heimatloser durch die Gefilde der Kunst zu hetzen, ohne sich und seine Stätte je zu finden. Es gibt viel mehr solcher geplagter Künstlerexistenzen, als man glaubt, und mancher recht berühmte Name wird aus diesen Gründen niemals seines Ruhmes froh. Die wirklich religiösen Bilder unserer Zeit werden selten unter denen zu finden sein, die durch den religiösen Vorwurf sich als Werke hoher Geistigkeit erweisen möchten. Ein Stillleben oder eine Landschaft können höchste Geisteswerte in sich tragen, können erfüllt sein von tiefster Religiosität und so zu wahren Andachtsbildern werden. Während daneben Bilder aus der heiligen Geschichte trotz aller großen Geste nichts als matte Anempfindung zu verraten brauchen. Es bleibt dabei völlig gleich, ob eine Begabung älteren Ausdrucksformen folgen zu müssen glaubt, oder ob sie in neuen und neuesten Formen den ihr gemäßen Ausdruck findet, ja sich selbst erst neue Formen schaffen mag, da alle, die sie um sich findet, ihrem Ausdrucksdrang sich nicht bequemen können. Es gibt ein Wort von Goethe, in dem er Stellung nimmt zu der Frage, wer als der Größere zu betrachten sei, er oder Schiller, und indem er zu dem Schlusse kommt, die Menschen sollten froh sein, dass sie zwei solche Kerle hätten. Dieses Wort ließe leicht sich variieren und auf die verschiedenen großen Strömungen anwenden, denen unsere heutigen Künstler folgen. Der ganze Streit über die Berechtigung dieser oder jener Auffassung der Kunst ist ebenso töricht wie überflüssig. Ja, selbst die Bezeichnungen verwirren nur, statt zu klären, denn bald geht ein Expressionist notorisch von reiner Impression aus, bald werden einem Impressionisten seine Darstellungsmittel nur zu Zeugnissen seines reinen Ausdruckswillens, Expression. Nichts anders geht es zu in der neuen Sachlichkeit, im Surrealismus oder der Neuromantik. Auch wenn die Künstler sich mit einem wahren Eigensinn, ihren Richtungen verschrieben haben, begehen sie ungewollt bei der Gestaltung jedes neuen Werkes neue Grenzverletzungen. Gewiss wurde die Kunstrichtung, die man mit dem Namen Impressionismus bezeichnet, zu einer Zeit geboren, die in einer steril materialistischen Weltauffassung fast erstickte und wurde darum auch zum Spiegelbild jener materialistisch orientierten Zeit. Allein darin liegt keine unabänderliche Naturnotwendigkeit, und es wird stets darauf ankommen, ob der jeweilige impressionistische Künstler Geistiges zu sagen hat oder nicht. So überzeugt auch die Freunde expressionistischer Kunst dieser Auffassungsart künstlerischen Schaffens den Ausdruck des Geistigen in Erbpacht gegeben haben, so sehr auch unsere Zeit wieder nach Geistigem verlangt, so dürfte es dennoch nicht schwer fallen, auch unter expressionistischen Werken gerade genug Zeugnisse banalster Ungeistigkeit zu finden. Es ist eben immer und immer wieder die innerste Weltanschauung eines Künstlers, die seinen Schöpfungen das unverwischbare Siegel aufprägt, und im Grunde lassen sich Kunst und Weltanschauung niemals trennen. Ein Kunstwerk ist nicht nur ein Schmuck der Wand, nicht nur eine Darstellung irgendwelcher Art, sondern stets das, oft unfreiwillige, tiefste Seelenbekenntnis seines Schöpfers, weit über alle Richtungsangehörigkeit hinaus.